Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu unserer neuen Sendung über Gesundheit. Hier im Studio von Amazing Discoveries haben wir einen ganz besonderen Gast, Walter Veit.
Hallo.
Die meisten kennen ihn schon, ich brauche ihn nicht groß vorzustellen. Er war einer der Ersten, der vegane Ernährung propagiert hat. Seitdem ist viel Zeit vergangen. Damals hieß es ist Mangelernährung, ja, nicht vegan ernähren. Wie schaut es heute aus? Wie ist die heutige Sichtweise der Wissenschaft? Und was sagt die aktuelle Studienlage zu veganer Ernährung?
Ja, damals war es ein Riesenproblem für die Leute und für die Wissenschaftler. Die haben geglaubt, das wäre das Ende der Welt, wenn man so etwas vorschlägt. Aber die Wissenschaft hat die Dinge eingeholt und heutzutage braucht man diesen Kampf nicht mehr fechten, denn es ist einfach eine Tatsache, dass eine vegane Ernährung viel gesünder ist als irgendeine andere. Und vor kurzem hatten sie Untersuchungen, wo sie sogar mit Zwillingen gearbeitet haben. Also sie haben Zwillingspärchen in Gruppen aufgeteilt und beide Gruppen hatten eine vollwertige, gesunde Ernährung, aber die eine Gruppe eben vegan und die andere nicht ganz vegan, sondern auch Milchprodukte und so weiter. Und nach nur 6 Wochen war es erstaunlich, was die Unterschiede waren. Und was auch erstaunlich war, dass das metabolische Alter binnen 6 Wochen sich gesenkt hatte in denjenigen, die vegan waren. Sie waren also physiologisch jünger als die anderen. Und die Professoren, die diese Arbeit unternahmen, waren erstaunt über die Ergebnisse. Aber da sind so viele Veröffentlichungen heute, die bestätigen, dass eine vegane Ernährung weit besser ist als irgendeine andere.
6 Wochen, das ist wirklich eine erstaunlich kurze Zeit.
Ganz kurze Zeit, ja.
Ja, es ist auch erstaunlich, was sich die letzten 30 Jahre getan hat. Ja. Heute ist vegan voll im Trend. Etwa 100.000 Tonnen Fleischersatzprodukte pro Jahr, nur in Deutschland. Ein Umsatz von 500 Milliarden Euro werden in Deutschland verkauft. Und die Tendenz ist steigend. Ist das eine gute Nachricht?
Kommen wir sagen mal so, es ist eine Überbrückung. Mhm. Denn eine vollwertige vegane Ernährung, die sich auf vollwertige Produkte bezieht, wäre natürlich das Ideale. Also, dass man nicht isolierte Produkte gebraucht, so wie Ersatzprodukte, die dann wieder zusammengebastelt werden, sondern das ganze Produkt, zum Beispiel Hülsenfrüchte und so weiter, verarbeitet, aber mit Geschmack und mit Würzen und so weiter. Aber dass alles, was da ursprünglich drin war, auch noch drin bleibt, mhm, am Ende, das wäre das Beste. Man kann so auch gut und gesund leben. Aber wenn man ab und zu mal diese Produkte gebraucht, dann ist es wahrscheinlich nicht das Schlimmste in der Welt, aber nicht so gut wie eine vollwertige Ernährung. Mhm,
Dankeschön. Die meisten Veggie-Produkte sind industriell hergestellte Lebensmittel und nicht überall, wo Erbse, Linse oder Bohne draufsteht, ist auch die ganze Pflanze verarbeitet. Einige Produkte enthalten nur Proteinisolate, also ein aufbereitetes Pulver. Auf der Zutatenliste steht dann zum Beispiel Erbsenprotein. Diese verarbeiteten Pflanzenproteine werden isoliert, also aus dem natürlichen Rohstoff extrahiert, konzentriert und anschließend rehydriert, also mit Wasser und Öl in Form gebracht. Sind sie trotzdem eine gute Proteinquelle für die Menschen?
Okay, man muss verstehen, wie Pflanzen ursprünglich zusammengebaut sind. Denn eine Pflanze kommt, sagen wir mal eine Hülsenfrucht zum Beispiel, kommt nicht nur mit einem Protein. Mhm. Das ist vielleicht 36% Maximum Protein da drin, aber der Rest ist Kohlenhydrate, und Fette in verschiedenen Arten, aber auch zusammengepackt mit Phytochemikalien, Phytoprodukten, Pflanzenprodukte, Vitamine und so weiter, Antioxidante. Und das Ganze ist ein Paket. Und die verschiedenen Vitaminen und Mineralien, die da drin sind, die sind nicht nur isoliert oder in einzelnen Fällen wichtig für den Körper, sondern vor allem in Kombination sind sie wichtig. Mhm. Denn das eine ergänzt das andere. Und der Wert dieser Produkte kann erhöht werden, zigmal multipliziert werden, wenn ein anderes auch gegenwärtig ist.
Also die Aufnahmekapazität
genau,
vom Körper.
Nicht nur die Aufnahmekapazität, sondern das Wirken wird beschleunigt. So, die Zusammenstellung von dem Naturprodukt ist so, dass alles in Kombination zusammenarbeitet für eine vollwertige, gute Ernährung. Wenn wir es isolieren, dann schneiden wir vielen von diesen Produkten raus. Sie versuchen sie wieder zusammenzubauen, aber sie können es nie so tun, wie es in der Natur ist. Also sie sind nicht so gut wie die natürlichen Produkte, die man verarbeitet. Man kann sie verarbeiten, die Produkte, aber man soll nichts rausholen. Das sind Isolanten, es wird rausgeholt. Gut, was ist der Vorteil dran? Der Vorteil ist, dass die negativen Produkte, die man in den tierischen Produkten bekommt, nicht gegenwärtig sind. Also wenn man diese Produkte gebraucht, dann soll man die nicht als Hauptnahrung gebrauchen, sondern zusammen mit natürlichen Produkten, damit diese anderen Kombinationen auch gegenwärtig sind. Dann glaube ich, dass sie weniger schlimm sind wie die tierischen Produkte. Also in einem Notfall oder wenn man eine Überbrückung macht von einer Ernährung zur anderen, ist das eine Stufe, die man gehen kann. Und ab und zu, weil es eben angenehm ist, das manchmal zu tun, gut, aber dann zusammen mit vollwertigen Gemüsen und Salate und so weiter, dass die anderen Produkte auch dazu kommen.
Wir brauchen also alle Vitalstoffe, auch die Ballaststoffe von dem Vollwertigen. Richtig. It's a package deal, es ist ideal kombiniert von einem Schöpfergott, richtig?
Richtig, wenn man das, was zusammengesetzt ist, auseinanderbastelt, dann kann man erwarten, dass es nicht so effektiv war, wie es früher war.
Okay. Wenn man sich jetzt die Zutatenliste von veganen Fleischersatzprodukten, Butterersatz, Aufstrichen, Pflanzenmilch und Puddings anschaut, dann steht an vorderster Stelle oft Wasser und dann kommen billige Fette und Öle, wie zum Beispiel Raps- und Sonnenblumenöl. Billig muss ja nicht unbedingt ungesund sein. Wie bewertest du diese Fette?
Es kommt darauf an, wie sie extrahiert wurden. Wenn diese Fette extrahiert wurden durch Hitze, dann werden sie problematisch, denn dann sind sie oxidiert. Und dann hat man freie Radikale und die sind wiederum krankheitserzeugend. Natürlich, freie Radikale werden abgebaut durch Antioxidante und so weiter, die man in den anderen Vollwertigen bekommt. Also das Ende der Welt ist es nicht, aber zu meiden wäre gut. Mhm. Also man muss schon, wenn man in den Supermarkt geht, um diese Dinge einzukaufen, die Brille aufsetzen und lesen, was da drin ist. Denn wenn es zum Beispiel ein gehärtetes Öl ist, dann weiß der Körper eigentlich nicht, was um damit anzufangen. Denn das ist kein natürliches Produkt.
Genau. Mhm.
Es ist ein Produkt, das gut ist für die Zeit, wo das Produkt gebraucht werden kann. Es wird verlängert, die Zeit. Aber ansonsten würde ich am liebsten Öle drin haben, die kalt gepresst sind. Mhm. Wenn es auch Sonnenblumenöl ist, aber besser wäre es, wenn es Öle wären, die mehr Monohydrate sind, so wie zum Beispiel Olivenöl oder Avocadoöl oder irgendeine Nussöl.
Kokosöl, ja.
Kokosöl ist ein gesättigtes Fett, aber wird verpackt mit sehr viel Vitamin E ein Antioxidant. Mhm. So ist nicht zu vergleichen mit tierischem Fett. Und auch ist die Fettsäure ist anders und mehr abbaulich und gebrauchbar durch den menschlichen Körper. Mhm. Also Kokosnussöl ist ein gutes Öl zu gebrauchen. Aber man muss immer bedenken, dass man das in Mäßigkeit tun soll.
Absolut, ja.
Und wenn man so einen Pudding jetzt mal isst, und das ist ein kleiner Pudding, das ist nicht das Ende der Welt. Aber wenn man das die Hauptmahlzeit macht, dann kann es ein Problem werden.
Mhm. Gut, gut. Da gibt es ja jetzt auch ganz tolle natürliche Ersatzprodukte. Wir haben Sachen aus Tofu, Jackfruit, Lupinen und Lupinensamen. Das sind pflanzliche Alternativen, mit denen man Fleisch auch ersetzen kann. Ja. Die sind doch dann okay, oder?
Ja, ich denke ja. Tofu ist natürlich auch ein Extrakt. Aber im Wesen ist das meiste, was ursprünglich drin war, noch immer drin. Mhm. Also ich würde Tofu eher als ein vollwertiges Produkt annehmen, als ein als Produkt, das isoliert ist.
Mhm. Mhm. Ja. Und das kann man jetzt auch öfters nehmen, nicht nur ab und zu mal ein Häppchen, eine Ausnahme, sondern das sind dann vollwertige Ersatzprodukte.
Absolut, ja.
Okay. Braucht man überhaupt diese Ersatzprodukte für eine gesunde Ernährung? Von der Varietät her und so.
Well, gehen wir mal nach Afrika. Sagen wir mal in den Gebieten Afrikas, wo die industrielle Welt noch nicht einen Eindruck gemacht hat, wo es nicht einen Supermarkt an jeder Ecke gibt, sondern wo man sich das Gemüse aus dem Garten holt. Mhm. Dann staunt man, wenn man diese Personen sich anschaut, wie gesund die sind.
Ja.
Wenn sie sich ernähren von Maisprodukten und Hülsenfrüchten und viele grüne Produkte, so wie salatähnliche Pflanzen, die es so in Afrika gibt, wie Maroch zum Beispiel.
Kennen wir hier gar nicht.
Es schmeckt fast so wie eine Spinatart. Mhm. Irgendetwas, was dunkelgrün ist.
Ja.
Wenn es dunkelgrün ist und es ist essbar, dann kann man wissen, da sind viele Minerale und Calcium in Hülle und Fülle drin und Antioxidante und Vitamine, alles ist gegenwärtig. Das zusammen mit Mais und Hülsenfrüchte, ohne dass sie irgendwie verarbeitet sind, ist ein sehr gesunder Lebensstil.
Aber ihr habt in Afrika auch die Masais. Und die ernähren sich ja von Milchprodukten, von Fleisch, von Blut, sind fit und schlank und rennen durch die Gegend.
Ja, aber was ist der Unterschied? Sie sitzen nicht beim Computer.
Ah.
Das nämlich, es geht nicht nur um, was man isst, sondern es geht auch um, wie viel man sich bewegt.
Mhm.
Und die sind ständig auf dem Fuß, ständig am Rennen hinter Vieh her und Tieren her und so weiter. Und die haben nicht die beste Ernährung. Aber die Stämme in der Welt, die sich vegan ernähren, die leben am längsten.
Genau, genau. Jetzt gibt es viele pflanzliche Milchalternativen. Da gibt es Sojamilch, Hafermilch, Hanfmilch, Reismilch, Erbsenmilch, Mandelmilch. Welche von diesen Sorten sind empfehlenswert?
Fast alle.
Fast alle.
Fast alle, ja.
Ich habe mir hier mal rausgesucht, so die Zutaten von einer von einem Mandeldrink, muss man sagen. Man darf es nicht Mandelmilch nennen. Wasser, Mandeln.
Aber wir haben das jetzt in Afrika gelöst, dieses Problem. Wenn du zum Beispiel ein Produkt kaufst, so wie eine Milch, dann geht einfach das Wort nicht davor.
Okay.
Nicht Milch.
Nicht Milch.
Aber das Milch ist groß geschrieben und das Nicht ist klein geschrieben. Und dann steht aber ein pflanzliches Alternativ. Aber das, was du zuerst siehst, ist Milch.
Milch, ja. Okay.
Oder nicht Fleisch, nicht Peperoni, nicht das.
Mhm.
Nicht,
das auch eine gute
toll.
Idee.
Die können nicht sagen, dass da steht, dass es das ist.
Okay. Das haben wir
oder es steht da, nicht das, aber besser.
Ja, Gerade für uns hier im Westen, die wir oft die Milchprodukte gar nicht mehr so gut verarbeiten können, wie Massais zum Beispiel, wir haben die Gene nicht mehr.
Nein.
Dann sind diese Milchersatzprodukte oder die Drinks recht gut. Und die haben auch gar nicht so viele Zutaten, wenn ich dir anschaue.
Die Gene sind noch da, sie sind nur nicht so explizit. Sie kommen nicht zum Ausdruck.
Ja, deswegen haben viele Menschen Probleme damit und Allergien.
Mhm. Und Hanfmilch? Das enthält ja auch einige Produkte, so wie es in Haschisch gibt zum Beispiel.
Es gibt spezielle Züchtungen, die das Berauschende nicht haben.
Richtig. Aber die gute Sorte,
nicht
die schlimme Sorte. Aber Menschen, die super sensitiv sind, die reagieren trotzdem noch darauf. Also dann würde ich für die, die versuchen, um alle diese Dinge zu vermeiden und nicht wieder eine Sucht zu bekommen, würde ich diese Milch ausschalten. Aber für die meisten Menschen sollte es nicht ein Problem sein. Mhm. Aber ich wäre zufrieden mit Mandelmilch und Hafermilch und Sojamilch.
Ja.
Ja.
Schmecken auch mittlerweile fantastisch.
Ja.
Sind eine sehr gute Alternative. Würdest du eine vegane Margarine oder Butter verwenden?
Es gibt sehr gute Rezepte, wie man die ganz einfach selber machen kann, wo da Zutaten sind, die gesund sind und auch gut schmecken in der Kombination. Dann weiß man genau, wie es produziert wird und was da drin ist. Und ich wäre eher vorsichtig, als um einfach nur vom Regal zu kaufen.
Früher, vor 30 Jahren, gabst du uns ein Rezept für eine Hirsebutter. Und die Alternative war Avocado. Und ich muss sagen, die Hirsebutter, die hat mich wirklich nicht vom Sockel gerissen. Dann ist man lieber auf die Avocado, aber es gibt mittlerweile
gibt es sehr gute Produkte, ja.
Man muss aber genau gucken, dass die Fette da drin nicht gehärtet sind.
Richtig. Und wenn man aufs Internet geht, da sind so viele vegane Rezepte im Internet heutzutage, dass wirklich keiner eine Entschuldigung hat. Mhm. Und einige sind absolut super. Und man kann sich ein normales Rezept, das in der Welt gebraucht wird, ansehen. Und man kann einfach nur das ersetzen, was nicht drin sein soll, mit etwas Besserem. Mhm. Und dann hat man ungefähr das Gleiche, aber es ist gesund.
Schön. Wie sieht jetzt ein Frühstück bei der Familie Veit aus?
Wie sieht ein Frühstück bei der Familie Veit aus? In Afrika haben wir nicht die Gelegenheit, die Brote zu kaufen, die ihr hier einfach nur kauft.
Ja.
Deutschland ist ja bekannt dafür, dass es gutes Brot backen kann. In Afrika und Ländern so wie England und so weiter, die haben noch nicht gelernt, wie um Brot zu backen. So, ich backe mein eigenes Brot mit Sauerteig und ich versuche, weniger Weizen zu gebrauchen und mehr die Ur-Weizenarten. Ich weiß nicht, wie das in Deutsch heißt. Spelt.
Dinkel?
Ja, ist Dinkel. Dinkelmehl und Roggenmehl.
Ja.
Denn heutzutage, die Weizenarten, die es gibt, die sind manipuliert, nicht genetisch manipuliert, aber kombiniert, damit sie einen kurzen Stamm haben und viel Produkt.
Ja.
Aber die Kombination und das Eiweiß hat sich geändert. Und darum sind viele Leute glutenintolerant. Denn dieses Eiweiß ist schwer verdaulich, dieses Gluten. Mhm. Aber in den Urweizenarten, so wie Dinkel, ist das weniger so. Und Roggen ist auch nicht so verarbeitet. Also diese beiden in Kombination, die sind recht gut. So, ich backe viel Dinkel- und Roggenbrot. Und und ich mache meinen eigenen Sauerteig. Also bei uns beim Frühstück ist da ein gutes Brot, viel Früchte, natürlich Avocado. Oder wir haben Tofu-Scheiben, die ein bisschen mariniert sind, die kurz gebacken werden. Wir braten sie nicht in Öl mit so einer interessanten Soße drauf. und das gebrauchen wir so als Aufschnitt dafür, dann hat man ein vollwertiges Produkt. Und natürlich ohne Avocado geht es bei uns in Afrika nicht.
Aber das wächst ja vor der Haustür.
Ich wohne ja in einem Gebiet, wo Avocados gang und gäbe sind. Wir kaufen einen Sack, so einen großen Sack von hier bis da, wofür ihr 3 oder 2 bekommt, kaufen wir einen Sack. Und wir essen viele Avocados, aber auch all die anderen Früchte. Wir haben Mango und Bananen und Pfirsiche und alles Mögliche. So viel Früchte, gutes Brot. Meine Frau mag es auch, um verschiedene Getreidearten als Brei zu gebrauchen. Ja. Und dann mit Trockenfrüchten drin und Samen drin und Nüsse drin und so weiter. Ich bin mehr deutsch, ich mag lieber die belegten Brötchen und so weiter. Aber ja, so sieht bei uns ein Frühstück aus. Aber sehr viel Früchte sind da auf dem Tisch.
Also viel Varietät,
ja.
Vollwertig, richtig. Gesund. Schön, schön. Manchmal werden vegane Produkte wie zum Beispiel Butter- oder Käseersatz oder Aufstriche mit Fermentation hergestellt. Wegen Haltbarkeit, Konsistenz oder Geschmack. Ist Fermentation schlecht?
Es gibt zwei Ansichten da und die Leute streiten sich ständig darüber. Die Bakterien, die da drin sind, in diesen fermentierten Produkten, so wie Sauerkraut zum Beispiel, ja, wenn der selbst gemacht wird und so weiter, die sind natürlich sehr positiv einzuwerten. Einige behaupten, das ist weniger positiv und die Produkte, die dann nebenbei auch entstehen, die Fettsäuren und so weiter, sind negativ. Aber die meisten Fettsäuren, die da gezeugt werden, sind nicht Essigsäure, sondern mehr
Milchsäure.
Milchsäure und Propionsäure und so weiter. Und die werden leicht abgebaut, sind also nicht so säureformend wie Essig zum Beispiel. So, ich habe keine negative Neigung gegen fermentierte Produkte, obwohl einige sich wahrscheinlich von mir da trennen würden.
Okay, also du hast nichts gegen Sauerkraut.
Oder? Nein, ich mache auch mein eigenes Sauerkraut, ja.
Genau.
Oft hört man, dass Produkte wie Kimchi zum Beispiel ein Problem sind. Aber man muss merken, dass die Personen oder die Nationen, die das machen, machen das nicht nur immer mit Pflanzenprodukten, sondern auch mit tierischen Produkten und Fleischprodukten, die da drin sind. Und da weiß man also nicht, was war jetzt das Problem? War es das Fleischprodukt, das da drin war, oder war es ein Pflanzenprodukt, das da drin war? Aber im Allgemeinen würde ich sagen, dass es nicht problematisch ist. Und wenn man Sauerteig gebraucht zum Beispiel,
ja,
der bricht ja auch schon den Gluten und so weiter zum Teil ab und macht es mehr verdaulich.
Also wenn ich in ein Geschäft gehe und da stehen Gläser mit Essiggurken oder mit sauren Gurken, dann achte ich drauf, ist das Essig vergoren oder ist das milchsauer vergoren,
ja,
und kann da unterscheiden. Und das milchsauer vergorene zum Beispiel ist dann,
ja, wenn da so Zitronensäure drin ist,
ja,
dann das ist eine ganz schwache Säure, wird sehr leicht verarbeitet durch den Körper. Und diese Produkte produzieren wir ja sowieso bei einer normalen Ernährung, auch wenn sie nicht in dem Produkt sind. Wenn nur ein Apfel ist, der wird abgebrochen und diese Produkte erscheinen im Darm. Und die füttern und ernähren auch die Bakterien im Darm. Wenn es Essigsäure ist, dann ist es eine ganz andere Geschichte. Denn Essigsäure ist Hochsäureformen, Nummer 1. Und Nummer 2 wird im Darm nicht abgebrochen, sondern erst in der Leber. Mit anderen Worten, wenn die Ernährung im Magen Säure braucht, im restlichen Darm soll sie alkalisch sein. Aber wenn Essigsäure mitgeht, ist es nicht immer so alkalisch, wie es sein soll. Und die Ernährung wird eigentlich, oder die Verdauung wird eigentlich ein bisschen unterdrückt. Und da muss man warten, bis das in die Leber geht, vor dem es verarbeitet wird und der Körper dann das Produkt ausscheiden kann. Also Essigsäure würde ich auf jeden Fall vermeiden, wenn ich es kann. Der Körper kann es entfernen, so durch die Leber. Also wenn man zu Gast ist irgendwo und da ist etwa ein Stückchen Gurke mit ein bisschen Essigsäure drin, ist nicht das Ende der Welt. Aber für mich persönlich zu Hause Zitronensäure, ich würde auch eher Zitronensaft gebrauchen als Essig über einen Salat und so weiter.
Also auch in geringen Mengen, denn wir haben ja auch viele vegane Aufstriche und wenn ich so die Zutatenliste anschaue, dann ist sehr, sehr oft Essig drinnen und das besser meiden. Es gibt ja Alternativen.
Richtig, und der Essig ist natürlich auch drin, weil er konserviert. Und das ist gut für das Produkt, wenn es auf dem Regal steht, aber nicht unbedingt so gut, wenn es im Magen ist.
Ja, genau. Ja. Danke. In den letzten Jahren wurden einige Studien durchgeführt, um herauszufinden, ob Veganer weniger Krebs bekommen. Und das Ergebnis war zwischen 15% und 19% weniger Gesamtkrebsrisiko. Nun hört man aber immer wieder, dass dieser oder jener Mensch an Krebs erkrankte, obwohl er sich vegan ernährte und oft schon lange vegan lebt. Meist heißt es dann, die vegane Ernährung kann also doch nicht schützen. Wie siehst du das?
Was sind diese Zahlen, die man da hat? Das sind Durchschnittszahlen für die ganze Bevölkerung.
Ja.
Man hat also einen 15 bis 19, manchmal 25% Schutz. Was von den anderen 75%, die dann auch noch dazugehören? Und was ist das, wie ernährt sich die vegane Person?
Es gibt gesund vegan und es gibt ungesund vegan.
Total ungesund vegan und gesund vegan. Das kommt drauf an. Das sind viele Faktoren, die damit arbeiten. Und dann, wie ist man genetisch veranlagt? Denn die genetische Veranlagung wird ja übererbt. Und das heißt, dass die Genetiker, die wir erben, ist oft bedingt durch, wie die Eltern sich ernährt haben. Denn welche Gene aktiv werden oder nicht aktiv werden, wird durch den Lebensstil auch beeinflusst. Und dieser ist ja durch die Epigenese übertragbar. Früher hat man geglaubt, ja, nur das, was der Mensch ist, woraus er besteht, wird übertragen. Aber nein, sogar der Lebensstil oder sogar die Art der Person wird übertragen. Oder eine Neigung, sagen wir mal zum Alkoholismus, wird auch übertragen an die nächste Generation. Und wenn man eben eine genetische Zusammenstellung hat, die recht problematisch ist, dann wird man eben krank. Oder wenn man in der Vergangenheit gelebt hat nach einem Lebensstil, das nicht gerade gesund war, dann kann man, wenn man älter ist, den Preis dafür bezahlen, obwohl man sich sehr gesund ernährt zum Beispiel. Nehmen wir mal ein Beispiel, Gallensteine, Leberprobleme. Die formen sich zwischen 20 und 40. Und dann, wenn sie sich geformt haben, dann bleiben die da. Und irgendwann mal im Alter, sagen wir mal 20 Jahre später oder 30 Jahre später, kommt da ein Problem. Und dann fragt man sich, wieso habe ich dieses Problem? Aber dieses Problem entstand, als ich 20 oder 25 Jahre alt war. Denn da habe ich einen Lebensstil gehabt, zum Beispiel, wo ich viel trinke, überhaupt nicht mich kümmere, über was ich esse. Und da kommt das Problem. Und dann kommt es später zur Äußerung. Dann kriegt die Ernährung die Schuld, obwohl der Lebensstil die Schuld hatte. So, wenn man sich umstellt auf eine gesunde Ernährung, dann kann man sagen, man hat einen enormen Schutz. Aber man ist nicht befreit von der Möglichkeit, krank zu werden.
Das hat man oft nicht im Blick, dass da schon in der Jugendzeit da die Weichen gestellt werden.
Absolut.
Aber es heißt trotzdem, die Gene geben was vor, aber der Lebensstil ist am Drücker. Also
genau.
Wir können schon viel beeinflussen.
Ich kann mein eigenes Beispiel gebrauchen.
Ja.
Ich war vor kurzem sehr krank.
Ja.
Aber diese Krankheit wurde bedingt durch meinen Lebensstil, als ich 25 Jahre alt war. Und als die Ärzte dann diese Dinge Naja, in dem Griff hatten, haben sie gesagt, das kann doch deine Ernährung sein, die das ist nur so das Denken.
Also die vegane Ernährung wurde
Ja, die
beschuldigt.
kann Schuld haben. Aber als ich mich dann nach diesem Eingriff weiterhin vegan ernährte, dann kamen die Ärzte und sagen, wir können nicht verstehen, wie du so schnell gesund geworden bist. Das passiert nicht. Was machst du?
Ah ja.
Ja. Und ich habe gar nichts geändert. Ich bin beim Gleichen. Also das, was ihr sagt, was mich krank gemacht hat, ist das, was mich schneller gesund gemacht hat als bei den anderen. So, man kann nicht immer die Vergangenheit ausschließen.
Und du hast ja vorhin bei dem Beispiel der Masse schon erwähnt, da gehört auch Bewegung dazu. Was gehört überhaupt alles dazu zu einem gesunden Leben?
Ein gesundes Leben hat, naja, New Start.
New Start, ja.
Man
Vielleicht
kennt.
erklären wir das mal unseren Zuschauern.
Ja, das geht nicht nur um was man isst, sondern man muss Bloßstellung an Sonnenlicht haben. Und das ist natürlich ein anderer Punkt, was die Sonne ist ja so gefährlich. Der liebe Gott hat eine ganz gefährliche Sonne gemacht, damit wir überhaupt gar nicht hier leben können ohne alle diese Produkte. Heute ändert sich das. Jetzt wissen wir brauchen Sonne.
Wir brauchen sie, ja.
Wir brauchen Sonne und nicht so wenig, wie die Menschen denken. 15 Minuten am Tag sind nicht genügend. Und man braucht Sonnenlicht. Man sollte also im Garten arbeiten oder was und sich bloßstellen an Sonnenlicht. Man braucht gute Luft. Das kann man in der Stadt nicht immer garantieren. Man braucht gutes Wasser.
Ja.
Man braucht Bewegung.
Ganz wichtig.
Ganz wichtig. Und man denkt, weißt du, ich gehe ins Fitnessstudio. Ich tue dies und das. Aber da gibt es meist einseitige Bewegungen.
Ja.
Entweder in diese Richtung oder in die Richtung. Aber ein Spaten im Garten, sogar die im Gym arbeiten, wenn die mal einen Tag im Garten arbeiten, dann haben die einen Muskelkater, dann können sie nicht wissen,
Ja.
was damit zu tun. Denn sämtliche Muskeln müssten arbeiten. Das Gesündeste ist einfach nur spazieren gehen.
Und wahrscheinlich noch unebene Wege, damit der ganze Körper
Ja,
die
damit der ganze
Muskulatur
Körper sich
braucht.
drehen und dehnen muss. Ja, das wäre das Beste. Noch besser wie schnell rennen oder laufen. Ja.
Okay, dann gehört noch Ruhe dazu.
Ruhe und genug Schlaf.
Ja.
8 Stunden möglicherweise. Und die Stunden vor Mitternacht sind besser als die Stunden nach Mitternacht. Denn der Körper braucht REM-Schlaf und so weiter. Und den bekommt man nur in bestimmten Zeiten. So, es gehört viel dazu. Einen vielseitigen Lebensstil.
Genau, und auch diese dankbare Einstellung,
Ja.
und das Vertrauen in Gott, diesen Frieden, den inneren Frieden.
Ja. Wir haben jetzt so ein System, wo wir auch ein Gesundheitssystem haben. Und unsere Mitarbeiter, das zählt zu ihrer Arbeitszeit, wenn sie sich draußen im Garten erholen.
Das hört man selten, sowas.
Ja.
Schön, also ihr habt da ein Gesundheitszentrum
Ja.
aufgebaut.
Ja.
Schön. Ich möchte mit dir noch über Nahrungsergänzungsmittel sprechen. Mehr als 1 Milliarde Euro im Jahr werden alleine in Deutschland für Nahrungsergänzungsmittel ausgegeben, also zum Beispiel Vitamin D3 oder Calcium, Magnesium, Omega-3-Fettsäuren, Zink und so weiter und so fort. Bei einer perfekten Ernährung und einem perfekten Lebensstil wären Nahrungsergänzungsmittel ja eigentlich überflüssig. Aber leider sind wir heute meist viel zu weit davon entfernt, perfekt zu sein. Sind daher hochwertige Nahrungsergänzungsmittel eine gute Lösung, dem Körper das zu geben, was er dringend braucht und was er bei der heute üblichen Ernährung allzu oft vermisst?
Das Problem mit den Ergänzungen, viele sind einfach chemische Ergänzungen von einem Produkt. Aber in der Natur findet man das nie. Es sind immer verschiedene zusammen in einem Paket.
Das, was du vorhin erklärt
Ja,
hast.
und zwei verschiedene Früchte, ob das jetzt eine Kirsche und eine Pfirsich ist, die haben fast die gleichen Komponente, aber in anderen Kombinationen. Und jede Kombination ist wichtig für ein bestimmtes Wohlsein im Körper. Also das Gesündeste wäre eine Variation an Früchte und Gemüse. Wenn man Ergänzungen notwendig hat, wenn man krank ist und so weiter, rein psychologisch ist es gut, um etwas so wie eine Pille zu schlucken, weil man denkt, die hilft. Also rein psychologisch kann es helfen. Aber man sollte diese Vitamine und Produkte zu sich nehmen, die von einem vollwertigen Produkt
extrahiert
sind, damit noch alles, was da vorher drin war, noch immer drin ist. Also eine Apfelsine reduzieren auf eine Pille. Eher als nur das Vitamin C aus der chemisch zu produzieren und in der Pille zu ersetzen.
Also
das wäre das Beste.
Gilt hier das Gleiche wie bei den Nahrungsmitteln, das ganze Paket.
Genau, denn sonst denke ich, dass das meiste, was erzeugt wird durch viele Pillen trinken, ist, dass man teure Produkte ausscheidet.
Ich erinnere mich da an eine Aussage von der Barbara O'Neill wegen den Mineralstoffen. Sie sagt ja, nimm ein hochwertiges Salz und keltisches Salz mit allen Mineralien und da ein paar Kristalle immer, bevor man Wasser trinkt. Und dann hat man die ganze Vielzahl an Mineralien, aber Vitamine und das andere besser im ganzen vollwertigen Produkt.
Richtig, wenn du ein Wasser trinkst, hier ist ja ein Wasser, können wir ja ein bisschen trinken. Wenn das aus der Erde kommt, dann ist da auch eine bestimmte Kombination Minerale da drin. Wenn ich die Minerale raushole, weil ich auch andere Stoffe entfernen will, die das Wasser vielleicht nicht so gut schmecken lassen, dann ist die Kombination nicht mehr die gleiche. Und auch die Verbindungen zwischen den Wassermolekülen ändern sich. Die Mineralien, die da natürlich drin sind, machen die Verbindungen derartig, dass andere Stoffe leicht wasserlöslich werden. Mhm. Wenn das Sauerstoff und der Wasserstoff sehr stark verbunden sind, weil da nicht andere Minerale gegenwärtig sind, dann ist es schwieriger, um Stoffe aufzulösen. Und alle Reaktionen finden in Wasser statt. So die Spannung, die in Wasser ist, ist auch recht wichtig für den allgemeinen Körper und den Metabolismus. Also Quellenwasser ist ausgezeichnet. Heutzutage wissen wir nicht genau, was das Wasser ist. Also einige behaupten, ja, nimm einen Kristall, einen vollwertigen Kristall, Salzkristall, so wie Himalayensalz, und schmeißt den da rein, dann hat man wenigstens eine Kombination Mineralien, so wie es in der Natur gegenwärtig ist. Ja. Die Wasserspannung wird leichter, die Auflöslichkeit wird leichter dadurch. Und einige glauben, dass das wirklich notwendig ist. Ich denke, es ist nicht eine schlechte Idee. Man könnte das ruhig machen und heutzutage wird ja natürlich auch anbefohlen, dass man viel Wasser trinkt, wenigstens 2 Liter am Tag. Und wenn man 2 Liter Wasser am Tag trinkt und man schwitzt auch noch, dann wird man ja auch entsalzt.
Ja.
Also diese natürlichen Salze sollten dann wieder aufgenommen werden und das wäre nicht eine schlechte Art, aber ja, man braucht es nicht bei jedem tun, aber wenn man mal dran denkt, so ein Salzkristall, nicht eine schlechte Idee.
Jetzt 2 Liter Wasser. Ich werde immer wieder gefragt, muss es unbedingt Wasser sein? Ist es nicht auch Saft oder ein Kräutertee?
Eigentlich alles, was flüssig ist, aber ich sage immer zu den Leuten, wäscht ihr eure Socken in Zitronensaft? Die Antwort ist nämlich nein, denn ich möchte, wenn ich die wasche, alles, was nicht da reingehört in die Socken, auch ins Wasser kriegen. Und wenn da so viele andere Produkte sind und die osmotischen Verhältnisse werden sich geändert, dann ist das nicht so leicht, die Giftstoffe alle aufzunehmen, dass sie ausgeschieden werden können. Das Beste ist eben Wasser.
Da führt kein Weg dran vorbei.
Aber ein Kräutertee zum Beispiel ist ziemlich nah dran. Das könnte man schon als ein Ersatzwasserglas zählen, wenn man möchte. Aber Säfte und so weiter sind nicht das Gleiche, wenn es kommt zur Entgiftung.
Ja.
Das sind Ernährungen. Aber Wasser ist auch eine Entgiftung.
Das ist, glaube ich, der wesentliche Aspekt.
Das ist der wichtige Punkt. Ja.
Dankeschön. Ja, es gäbe zum Thema Gesundheit noch so vieles zu fragen. Es ist ein weites Feld, die Erkenntnisse steigen. Aber was ich aus deinen Antworten entnommen habe, ist das Vollwertige, das Ganze unverändert, immer das Beste. Egal, was Studien sagen, man kommt immer darauf zurück, so wie es Gott geschaffen hat, ist es am besten für uns Menschen.
Richtig.
Deine Antworten sollen uns eine Ermutigung sein. Liebe Zuschauer, ich wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie dran. Vegane Ernährung lohnt sich, macht Spaß, ist abwechslungsreich und gibt uns mehr Lebensqualität. Auf Wiedersehen.